Ich bin dann mal weg. Ihr erinnert euch vielleicht an das Buch von Harvey Kerkeling über seine Pilgerreise. Ich bin dann mal weg. Das ist etwas, was Jesus...
Gut zu hören, oder ist irgendwas?
Ist gut? Okay, also ich glaube, ich brauche es nicht zu wiederholen. Ich glaube, ihr habt es verstanden, nicht? Ich bin dann mal weg. Und das ist etwas, was Jesus auch sehr oft praktiziert hat. So auch in dem Text für heute in Johannes 8. Die Situation ist folgende. Jesus ist nach langer Zeit in Galiläa, jetzt wieder mal in Jerusalem. Ja? Ist jeden Tag im Tempel zu finden. Es heißt, er unterrichtet die Menschen, die sich um ihn drängen. Und wie er das macht, er erzählt. Er erzählt Geschichten. Vom Bauern, der sät, von der Frau, die das ganze Haus auskehrt nach der einen Münze, von der kostbaren Perle, von den Vögeln am Himmel und den Lilien auf dem Felde, von einem Gastmahl, einer Hochzeitsfeier, einem zu spät kommen. Und die Bilder, die er in diesen Geschichten ausmalt, erzählen von der Liebe und Fürsorge und Schönheit Gottes und auch von seiner Strenge und seiner Konsequenz. Diese Geschichten und Bilder, ich glaube, das können wir uns gut vorstellen, ich hätte es am liebsten mal selber auch von ihm gehört, diese Geschichten und Bilder erreichen die Herzen der Menschen. Sie hängen so an seinen Lippen und die werden auch nicht müde. Es wird ja davon berichtet, dass Jesus manchmal lange, lange spricht und sie hören zu. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann, sagen sie. Und dann die Tatsache, dass Jesus Menschen heilt, nicht nur einmal und manchmal, sondern immer wieder. Sie sind fasziniert von Jesus. Und dann auf der anderen Seite die Theologen, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die ihn misstrauisch beobachten. Konkurrenz oder Ehre lehren? Ich denke mir das Letztere. Schon längst haben sie den Entschluss gefasst, ihn loszuwerden. Die Frage ist nur, wie. Sie brauchen einen stichhaltigen Grund, um ihn anklagen zu können, einen Grund, der auch das Volk überzeugte. Und so stellen sie immer wieder Fangfragen, um ihn bloßzustellen und erfahren, wie klug er diese Fragen beantwortet. Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre von Bewunderung und Faszination auf der einen Seite und Hass und Aggressivität und Mordanschlägen handelt jetzt diese Geschichte im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Und ich lese sie mal. Schon am nächsten Morgen war Jesus wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und begann, sie zu unterrichten. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch ertappt worden war, stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte, und sagten zu Jesus: Diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage. Sie suchten nämlich nach einem Anlass, um Jesus anklagen zu können. Aber Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig immer wieder nach einer Erklärung verlangten, richtete er sich auf und sagte: Nun, dann steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als erstes gingen die Ankläger. Dann schlichen sich auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann will ich dich auch nicht verurteilen, entgegnete ihr Jesus. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Ja, Herr, dein Wort ist wirklich unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf diesem Wege. Auch dieses Wort. Danke dafür. Rede du jetzt zu uns. Amen. Jesus, schon früh morgens im Tempel. Die Menschen sind dort, er lehrte sie. Alle hören zu. Plötzlich sind laute Stimmen zu hören. Eine Gruppe von schwarz gekleideten Männern kommt, wild gestikulierend. Sie schubsen die Frau vor sich her. Aber wie die aussieht, halb angezogen, wirre Haare, verheult, zitternd vor Angst. Sie schubsen sie durch die Menge vor Jesus und schreien: Sieh dir diese Frau an, wir haben sie beim Ehebruch ertappt. Und unser Gesetz sagt ja, sie muss gesteinigt werden. Meister, was sagst du dazu? Vielleicht haben sie schon die Steine in der Hand und man spürte förmlich, sie brannten darauf, diese Frau zu steinigen. Denn die Rechtslage war klar, Ehebruch war ein schweres Verbrechen, eine Todsünde. Die Strafe war Steinigung. Was sagst du dazu, Jesus? Jesus war in der Zwickmühle. Er war bekannt als Freund der Sünder und Zöllner, so heißt es immer wieder. Er hat sogar deren Häuser betreten, hat mit denen gegessen. Und jetzt zu der Frau zu sagen, jetzt zu sagen, die Frau müsse gesteinigt werden, das konnte er nicht. Das würde ja allem, was er lehrte und wie er predigte, widersprechen. Auf der anderen Seite war die jüdische Rechtslage völlig klar. Auf Ehebruch stand Todesstrafe. Und wenn Jesus Todesstrafe ablehnte, hätte er gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Und die Schriftgelehrten hätten endlich etwas, für das sie ihn anklagen können. Ich kann mir vorstellen, wie die Pharisäer sich schon die Hände reiben und denken, jetzt haben wir ihn endlich, jetzt muss er Farbe bekennen. Das war so eine richtige spannungsgeladene Situation und alle halten förmlich die Luft an. Was wird Jesus sagen? Und für mich ist so in diesem Moment so die Frage aufgetaucht, was machen wir in kritischen, herausfordernden Situationen? Stellen wir uns dann diese Frage, dieses, was Jugendliche so propagiert haben, WWJD, was würde Jesus tun? Nehmen wir uns Zeit in solchen kritischen Situationen dafür oder reagieren wir nur? Also ich sehe in diesem kurzen Bibelabschnitt drei Handlungsweisen von Jesus, die ich von ihm und mit ihm lernen möchte. Ich nenne sie mal. Die erste ist, Jesus sagt, ich bin dann mal weg. Die zweite, Jesus verurteilt Menschen nicht. Und die dritte, Jesus ermutigt Menschen, anders zu leben und neue Wege zu gehen. Zum ersten Gedanken. Jesus sagt, ich bin dann mal weg. Jesus klingt sich aus. Er tut so, als ginge es ihn nicht an. Er sitzt da, er bückt sich, schreibt mit dem Finger in den Sand. Also ich glaube, wir können uns so diese Empörung der Pharisäer vorstellen. Das kocht so in ihnen. Wie kann Jesus sie so ignorieren? So eine Frechheit. Sie dringen weiter auf ihn ein. Vielleicht schreien sie. Und Jesus macht seelenruhig weiter. Seine Seele ist ruhig. Das ist ja das, was Jesus oft macht, was auch manchmal die Jünger aufregt. Wenn er plötzlich morgens weg ist und sie ihn erst einmal suchen müssen und ihn finden, wie er betet, und ihm dann Vorwürfe machen, du Jesus, alle suchen dich doch. Jesus ist einfach mal weg, weil er das braucht, immer wieder ganz nah beim Vater sein, auf ihn hören, ihn sehen, dadurch ermutigt zu werden, auch Trost und auch Weisung erfahren. Was er den Vater tun sieht, das tut ebenso der Sohn, so heißt es mal. Und zum Sehen braucht Jesus Zeit. Und die nimmt er sich. Wie hilfreich ist es auch für uns in kritischen Situationen, innezuhalten, nicht gleich und schnell zu reagieren. So ein wirklich Mini-Beispiel von mir. Ich war vor längerer Zeit allein mit 3 lebhaften Kindern beim Abendbrot und sie fingen an zu streiten, wie das ja häufig so ist. Und jeder hat Recht, also jeder schreit so laut er kann. Soll ich dagegen anschreien und um Ruhe bitten? Nein, plötzlich kam mir ein Lied in den Sinn. Ihr kennt es auch, dies von Manfred Siebald. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Ja, also dieses alte Lied. Das kam mir in den Sinn und ich stand auf und summte dieses Lied und ging in die Küche, um was zu holen. Und eins der Kinder kriegte das mit und sagte, Oma, was hast du da gesungen? Und ich sagte dann, ich habe ein Lied vom Frieden gesungen. Und es war Frieden an dem Abend. Der Streit war vorbei. Und ich denke einfach, dieses von Jesus lernen, immer mal wieder sich ausklinken, gerade auch in kritischen und herausfordernden Situationen. Bei schwierigen Fragen, gerade auch bei Anfragen, kannst du das mal machen und so weiter, ja, nicht gleich reagieren, sondern ja, sich sozusagen bücken und auf die Erde schreiben und bei Anfragen zum Beispiel sagen, ich habe mir es angewöhnt, das möchte ich erst mit meinem Mann besprechen. Oder aber das möchte ich erst mal ins Gebet mitnehmen. Vielleicht ernten wir manchmal Unverständnis, wie Jesus auch. Andere werden ungeduldig. Aber wir dürfen auch sagen, ich bin dann mal weg. Und das ist so hilfreich. Das war das Erste. Das Zweite, was wir von Jesus lernen können, ist, Jesus verurteilt Menschen nicht. Die Pharisäer sind ganz schnell bei der Hand mit Verurteilung. Wie oft haben sie Jesus und seine Jünger verurteilt, wenn sie am Sabbat Ehren ausreißen oder wenn Jesus am Sabbat heilt, wenn er mit Zöllnern und Sündern spricht. Für sie war es ganz wichtig, das Gesetz zu halten, alles richtig zu machen, buchstabengetreu fast. Das war das Wichtigste. Den Menschen sahen sie nicht. Dass Menschen litten, zum Beispiel an ihrer Krankheit, auch am Sabbat und sich Hilfe erhofften, und dass die aus der Gesellschaft Ausgestoßenen, wie die Zöllner und Sünder, sich so nach Zuwendung und Annahme sehnten, das sahen sie nicht, dass jeder einzelne Mensch von Gott geliebt ist, auch der Sünder, und eine Chance zum Leben bekommen darf. Auch diese Frau hier, das konnten sie sich nicht vorstellen. Jesus sieht den einzelnen Menschen, die Frau. Er ist voller Erbarmen. Für ihn ist nicht die Frage, was hat sie Schlimmes getan, wie kann sie dafür bestraft werden, sondern wie kann ich ihr helfen, dass sie anders leben kann. Sie soll leben, nicht sterben. Und genauso sieht er auch, mit diesem Blick sieht er auch die Pharisäer an in ihrer Selbstgerechtigkeit. Er verurteilt sie nicht. Wir brauchen ja nur an dieses lange Gespräch mit Nikodemus zu denken. Die Frage war auch da, wie kann ich dem Nikodemus oder hier auch, wie kann ich diesen Pharisäern helfen, anders zu leben? Wie kann ich ihnen helfen, barmherzig zu sein wie Gott? Wie kann ich ihnen helfen, sich in ihrer Selbstgerechtigkeit zu erkennen und von diesem hohen Podest der Selbstgerechtigkeit herabzusteigen und dadurch zu erkennen, dass sie mit der Frau auf einer Stufe vor Gott stehen und genau wie die Frau auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind? Ich kann mir so richtig vorstellen, dass es so eine richtig knisternde Atmosphäre da ist, so ein gespanntes Warten, ja richtig ein Lauern bei den Pharisäern. Und die Frau, die wagt wahrscheinlich gar nicht mehr zu atmen und erwartet das Todesurteil. Und dann ein kurzes Aufblicken von Jesus und der Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der wirfe den ersten Stein auf sie. Er sagt das, bückt sich und kritzelt weiter, sagt nichts mehr, überlässt den Pharisäern die weitere Entscheidung. Und das Unerwartete passiert: Einer nach dem anderen verlässt den Kreis. Auffällig, da wird das extra betont, die Ältesten, die sie verurteilt hatten und sie hergeschleppt haben, die gehen zuerst. Die Jüngeren, die vielleicht noch von sich überzeugt sind, gehen nicht sofort, aber die Ältesten erkennen, wie oft sie nicht so leben, wie Gott das möchte. Zum Beispiel das erste Gebot gar nicht halten. Sie lieben nicht Gott über alles. Und den Nächsten schon gar nicht. Sie erkennen, sie haben kein Recht zu verurteilen. Sie sehen den Balken, sie können jetzt den Balken in ihrem Auge sehen und erkennen, dass sie vor Gott auf derselben Stufe stehen wie die Frau. Sie gehen stillschweigend weg und die Jüngeren folgen ihrem Beispiel. Sie verurteilen nicht. Und wir? Sind wir nicht oft auch schnell dabei, über andere zu urteilen, sie zu verurteilen, uns zu entrüsten, sie abzuschreiben? Jesus verurteilt nicht. Er sagt uns, richtet nicht, überlasst das Gott. Denn es gilt, jeder einzelne Mensch ist von Gott geliebt und jeder einzelne Mensch darf eine neue Chance haben. Gott hat für jeden Menschen Zukunft. Jesus und die Frau bleiben allein zurück. Jetzt steht Jesus auf. Er ist sozusagen auf Augenhöhe mit ihr und sagt, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verurteilt? Ich kann mir vorstellen, dass die Frau die ganze Zeit nur auf dem Boden sieht, nichts um sich herum wahrnimmt. Nun blickt sie zum ersten Mal auf, sieht Jesus. Sie sieht in ihm einen Menschen, der sie ansieht, der sie wahrnimmt, der Gutes für sie im Sinn hat. Und sie wagt zu antworten und sagt, niemand, Herr. Und Jesus, so verdamme ich dich auch nicht. Das wird ja leicht missverstanden, als ob Jesus leichtfertig vergibt, als ob er sagt, war nicht so schlimm, kann jedem mal passieren, vergessen wir es. Nein, er sagt gleich hinterher, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ehebruch war Sünde, Ehebruch ist Sünde. Er sagt der Frau, das war falsch. Aber das wird dich kaputt machen. Deshalb hör auf damit. Ich verurteile dich nicht. Ich vergebe dir. Und er macht dadurch den Weg frei, für dass sie anders leben kann. Und damit bin ich beim letzten Gedanken. Jesus ermutigt Menschen, anders zu leben und neue Wege zu gehen. Ich habe schon einmal erzählt, dass ich bei der Konfirmation ein Wort bekommen habe aus dem 1. Korintherbrief. Und das heißt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Und ich war so enttäuscht, dass ich dieses Wort bekam. Ich hätte gern so ein ermutigenderes, vielleicht aus dem Psalmen. Aber inzwischen weiß ich, dieses Wort ist eins der ermutigendsten Worte in der Bibel. Das Kreuz, an dem wir alles, was uns belastet, auch unsere Trennung zu Jesus, auch unsere Trennung zu Gott, zu Jesus bringen können, wo wir dadurch die Kraft Gottes erfahren können und frei werden, neu zu leben. Jemand hat mal gesagt, das Kreuz ist die Sammelstelle für allen Mist unseres Lebens, wo wir dort den Mist loswerden, sodass wir nicht mehr an die Vergangenheit gekettet sind, sondern frei werden für Neues. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und mit der größte Mist in unserem Leben ist unsere Schuld, eigene oder Schuld, die an uns begangen wurde. Wir alle kennen Situationen, wo wir etwas versäumt haben, wo wir jemanden verletzt haben oder gesagt haben, das nicht gut war. Und wir kennen diese Selbstvorwürfe und Selbstanklagen und schleppen sie mit uns herum, wachen morgens damit auf, gehen abends damit schlafen. Dieses hätte ich doch, wäre ich doch. Und diese Gedanken an Versäumnisse können uns verfolgen. Welche Befreiung ist da die Beichte und der Zuspruch der Vergebung? Und wir kennen auch den Schmerz und die Wut, wenn uns jemand verletzt hat. Und welche Hilfe ist es da, wenn wir dem Verursacher vergeben können und ihm nichts mehr nachtragen zu müssen, weil wir auch die Schuld des anderen ans Kreuz bringen können und dadurch fähig werden, Vergebung dem anderen zuzusprechen. Vergeben ist der Schlüssel zu einem neuen Leben. Auch zu einem neuen Leben, so wie es in der Bibelstelle vom 1. Korintherbrief heißt, für ein neues Leben in der Kraft Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Das dürfen wir selber erfahren und andere dazu ermutigen. Neubeginn, der möglich ist. Das gilt jetzt auch für die Frau in unserer Geschichte. Ich stelle mir vor, wie Bewegung in die Frau kommt. Bis jetzt hat sie vielleicht einmal jetzt diesen Blick zu Jesus gehoben und sich nicht gerührt. Jetzt wagt sie, frei zu stehen und den Kopf zu heben. Sie begreift, ich werde nicht gesteinigt, ich darf leben. Sie sieht Jesus zum ersten Mal richtig ins Gesicht und hört, wie Jesus sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und sie hört das nicht als Aufforderung, sondern als den Zuspruch von Jesus. Du wirst anders leben. Du kannst anders leben durch die Kraft Gottes. Herr, nennt sie Jesus jetzt. Sie will ihn Herr ihres Lebens sein lassen. Ein Herr, der sie ansieht, der ihr mit Liebe begegnet, der ihr ihren Wert zuspricht und der ihr zutraut, dass sie anders leben wird. Wie sehr muss diese Frau ihn lieben? Vielleicht war sie ja auch die Frau, die ihm im Haus des Pharisäers Simon die Füße mit ihren Tränen benetzt und ihn und sie salbt. Aus Liebe zu ihm will sie nun leben, wie er es möchte. So wie wir auch aus Liebe zu ihm so leben wollen, wie er es möchte. Jesus stellt diese Frau auf diesen neuen Weg. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er weiß, dass das nicht einfach wird für sie. Sie wird Widerstände erfahren und überwinden müssen. Äußere Widerstände durch Menschen, die Ansprüche an sie stellen und bestimmte Erwartungen an sie haben, aber auch innere Gewohnheiten, Vorlieben, Begierden, starke Widerstände. Sie wird kämpfen müssen, um den neuen Weg zu gehen. Immer neu Entscheidungen zu treffen. Ich will mit Jesus meinen Weg gehen. Und auch wir kennen Widerstände, immer unseren Weg mit Jesus zu gehen und ihn wirklich im Zentrum unseres Lebens zu haben. Wie gut, dass wir da mit der Kraft Gottes rechnen dürfen und dass wir uns diese Zeit mit Jesus nehmen dürfen, auf ihn schauen dürfen, auf ihn hören dürfen und dann öfter sagen, und damit bin ich wieder am Anfang, ich bin dann mal weg. Amen.